SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin heute mit Axel Weiß. Ich war dieser Tage in der Katastrophenregion in der Nordeifel unterwegs. Dort, wo Starkregenfälle Mitte Juli gezeigt haben, welche verheerende Kraft der Klimawandel auch bei uns in Mitteleuropa entwickeln kann. Jetzt geht es dort um Entgiftung und den Wiederaufbau. Kann das nachhaltig gelingen? Eine Riesenherausforderung, der sich Menschen und Behörden dort stellen. Ich habe mich mal umgesehen. Außerdem unter anderem in der Sendung Krankenkasse legt Zahlen zu Hitzetoten vor und Greenpeace wird 50 Jahre alt. Ja, so lang gibt's die schon. Aber jetzt erstmal zu den neuesten Erkenntnissen in Sachen Klimawandel. Der jüngste Bericht der Weltwetterorganisation WMO in Genf verheißt nichts Gutes, weiß meine Kollegin Katrin Hondl.
Covid-19 hat den Klimawandel nicht verlangsamt und es gibt keine Anzeichen, dass die Welt grüner geworden sei. So das Fazit des neuen Berichts der Weltwetterorganisation WMO. Der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 sei in der ersten Jahreshälfte 2021 wieder mindestens so hoch gewesen wie im gleichen Zeitraum 2019. Der Rückgang der Emissionen während der ersten Pandemiewelle war lediglich ein vorübergehender Einbruch. Nur im Straßenverkehr lagen die Werte beim CO2-Ausstoß dieses Jahr bislang noch unter denen in Vorpandemiezeiten. Aber in der Atmosphäre hat die Konzentration von Treibhausgasen, die die Erde erhitzen, auch 2020 und 2021 weiter zugenommen. Die steigenden Temperaturen verstärken überall auf der Welt zerstörerische Extremwetterlagen mit schwindelerregenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, warnen die Forscherinnen und Forscher. Der neue Bericht der Vereinten Nationen und ihrer wissenschaftlichen Partnerorganisationen sei eine alarmierende Bestandsaufnahme. Er zeige, wie weit die Welt vom Kurs abgewichen sei, so UN-Generalsekretär Guterres im Vorwort. Vom Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens seien wir noch immer weit entfernt. Ohne sofortige, rasche und groß angelegte Reduzierung der Treibhausgasemissionen, so Guterres, ist es unmöglich, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, mit katastrophalen Folgen für die Menschen und den Planeten.
Und dass solche katastrophalen Folgen ganz real werden können, das mussten im Juli viele Menschen auch in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erleben. Rund 180 Tote forderten dort die Starkregenfälle, zahlreiche Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe. Ich bin im Ahrtal vor einigen Tagen unterwegs gewesen. Die Fernsehbilder geben nicht annähernd wieder, welche Verwüstung eine entfesselte Ahr dort angerichtet hat. Verschobene, verdrehte Bahngleise, zertrümmerte Häuser, kaputte Brücken, überall planierte Freiflächen, wo früher mal hübsche Fachwerkbau waren, auch und gerade mitten in den Dorfkernen. An vielen Stellen riecht es nach Abwasser und aus geborstenen Heizungstanks, die sich zu Hunderten an den Müllsammelstellen an den Ortsrändern stapeln, strömt der Geruch nach Erdöl. Es wird gebaggert und gebaut, um die Infrastruktur notdürftig wiederherzustellen, aber jenseits der Baustellen, da liegt eine bleierne Stille über diesem Tal. Der Schock sitzt tief und das wird noch lange so bleiben. In dem, was mal das Dorf Maischoss war, treffe ich den Ingenieur Paul Ngahan, Referent für nachhaltige Wärmeversorgung von der Rheinland-Pfälzischen Energieagentur.
Wie ging es Ihnen denn, als Sie das erste Mal hierher gekommen sind, jetzt nach der Katastrophe?
Ich kannte Maischoss schon, aber ich war sehr schockiert. Ich war in Marienthal, 5 Leute sind gestorben im Ort. Ich habe mit ihm in einem Container, deren Dorfgemeinschaftshaus ist weg. Ich konnte nicht kalt bleiben, ich musste weinen. Solche Bilder haben wir immer nur vom Ausland bekommen.
Ja, genau.
Der Mann im Auftrag des Landes ist mit einer Gruppe freiwilliger Helfer unterwegs. Bewaffnet mit Block und Stiften gehen sie von Haus zu Haus und befragen die Bewohner nach ihren Heizbedürfnissen. Ngahan zeigt mir auf einer Karte das Einsatzgebiet.
Alle diese Dörfer hier überflutet gewesen.
Ja.
So, und unsere Aufgabe, die Wiederherstellung der Wärmeversorgung. Und um das zu machen, wenn wir das wirklich ernst meinen, dann müssen wir wirklich von Ort zu Ort das
machen. Also ihr zieht im Grunde jetzt von Dorf zu Dorf?
Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Wir sind zum zweiten Tag heute da. Läuft sehr, sehr gut. Wir haben schon die ganz alten Ahren, die auch wirklich am schlimmsten betroffen war. Waren wir gestern und heute da. Und jetzt sind wir in Maischoss.
Es ist eine Herkulesaufgabe, die Paul Ngahan mit seinen halben Dutzend Helferinnen vor sich hat. Denn der Fluss hat viel zerstört, sehr viel.
Ich stelle Ihnen eine Frage. Was denken Sie, wie viele Häuser insgesamt hier beschädigt wurden? Oder die zumindest einen Bedarf angemeldet haben, die gesagt haben, mein Haus ist betroffen. Raten Sie mal, ich helfe Sie.
7.000, 8.000?
Das war 8.998 Häuser. Die haben sich nur gemeldet, ich habe einen Bedarf. Welches Bedarf, weiß man nicht.
Und das guckt ihr jetzt nach?
Und jetzt ist unsere Aufgabe, hinzugehen, zu sagen, der braucht eine Reparatur, der braucht eine Übergangslösung wie dieser hier.
Okay.
Im Mariental zum Beispiel, wo 98% der Häuser ausradiert wurde, befinden sich nur 30 Häuser. Aber die 30 haben gesagt, bei uns nie wieder Öl. Mhm. Und deswegen, wenn sie dorthin fahren, das ist nicht weit von hier, sie werden Container sehen. Mhm. Die Menschen haben gesagt, wir nehmen das in Kauf. Diesen Winter übernachten wir in Container. Wir organisieren uns und wir bauen sowas, aber klimafreundlich.
Nahwärmenetze mit Blockheizkraftwerken könnten umweltfreundlich die alten, weit verbreiteten Ölheizungen ablösen. Ingenieur Paul Gahan zeigt auf einen unscheinbaren Container, der auf einer Abrissfreifläche mitten in Maischoss steht. Dicke, isolierte Schläuche verbinden den Container mit einigen Häusern der Umgebung. Sie liefern Wärme in Vorbereitung für den kommenden Winter. Solche dezentralen kleinen Heizkraftwerke hat die Landesenergieagentur an einigen Orten im Ahrtal aufstellen lassen, auch im zerstörten Marienthal.
Also das ist ein Blockheizkraftwerk?
Genau, und dort wird eine Dorfwärme. Dorfwärme ist, man hat auch eine Heizkessel. Die haben sich entschieden, dort mit Holz aus der Region zu heizen. Die werden eine Holzkessel kaufen und dann mit Holz Wärme produzieren. Gleiche Prinzip wie hier einfach in den Häusern. Mhm. Und dort werden die Leitungen nicht oben, wie hier liegen, sondern unter die Erde.
Bis wann kann man denn rechnen, dass die Leute tatsächlich dann auch mal in der Lage sind, da neue Heizungen zu bauen? Das kann Jahre dauern, oder?
Es wird sehr, sehr lange dauern. Wir möchten nicht, dass es zwischen den Menschen einen Wettbewerb an den Heizungsbauer. Okay. Vor der Flut war es schon schwierig genug, einen Termin beim Heizungsbauer zu bekommen. So, was denken Sie jetzt noch schlimmer? Also haben wir Energieagentur, wir versuchen mit den Fachverbänden, die SAK-Fachverband, Schornsteinfeger des Landes und die Handwerkkammer, wir sitzen gemeinsam, um Lösungen zu finden. Die Bedarfsermittlung, die wir jetzt machen.
Oh, ist dann die Grundlage dafür.
Das ist die Grundlage. Okay. Wir vermitteln sofort, jeden Abend schicken wir das an die Schornsteinfeger. Die Schornsteinfeger kommen nach uns jetzt in jedem Haus, machen eine fachliche Beratung, schauen sich, ist das Gebäude überhaupt noch tragbar? Wie ist die Statik? Viele Gebäude, die Sie hier sehen, steht. Aber wenn man richtig guckt, man muss einen Bauphysiker da hinschicken, um zu schauen, ob der Statik noch mal steht oder nicht. So, und wenn diese Schornsteinfeger oder die Berater der Verbraucherzentrale, wenn sie diese fachliche Beratung gemacht haben, schreiben sie auf einen Erfassungsbogen, den wir vorbereitet haben, die machen eine Empfehlung. Und diese Empfehlung geht direkt auch an Ansprechpartner des Fachverband Sanitär, Heizungs und Klima. Oder dieser Verband sorgt dafür, dass jeder, der einen Bedarf meldet, auch hinbekommt. Sonst, wenn wir das nicht organisieren, viele Menschen werden auch nach 2 Jahren immer noch warten.
Ich fand es interessant, mir mal klarzumachen, dass eine nachhaltige Entwicklung ganz, ganz viele Beteiligte hat und vieler, vieler mühsamer Absprachen bedarf, aber es lohnt sich, zumindest langfristig. Die Katastrophe und die rasche Hilfe ist eben das eine, die nachfolgenden Jahre und was dann passiert, das ist das andere und das gilt auch für die Natur im Ahrtal. Ich treffe den Geografen und Aktiven des BUND, Winfried Sander, an der Ahr unten am Fluss inmitten weiter frischer Kiesflächen. Wer sich noch nie Gedanken gemacht hat, wie die Kraft der Flüsse tiefe Täler entstehen lassen kann, hier hat die Ahr es vorgeführt.
Was hat sich denn hier verändert durch dieses Hochwasser und durch diese Starkregenfluten?
Das Relief hat sich verändert, der Fluss hat sich verlagert. An bestimmte Stellen, in denen er vorher nicht war. Er hat Land weggenommen. Und damit ändern sich auch die Besitzverhältnisse nicht, sondern es besitzt jemand ja dieses Stück Land, das ihm jetzt weggenommen worden ist. Es muss neu geregelt werden.
Ja, das ist dann vor allem die Frage, lässt man das hier so oder ändert man es wieder? Ja, was wären da aus Naturschutzsicht sinnvoll?
Das kann zunächst mal nicht der Einzelne regeln. Aus Naturschutzsicht verläuft die Ahr jetzt so, wie sie natürlicherweise wahrscheinlich verlaufen würde. Aber wir leben hier in einer Kulturlandschaft, nicht in einer Naturlandschaft. Insofern muss man sagen, wenn ich da oben den Steilhang beispielsweise an der Ahr sehe, dieser Steilhang bietet neuen Lebensraum für bestimmte Tierarten, ob es jetzt Vögel sind oder Insekten sind. Aber wir Menschen wollen hier leben. Und die Menschen, die angrenzend leben, haben natürlich dann ihr Anrecht auf ihre Fläche. Und das muss alles
also
neu geregelt werden.
Viel Regelungsbedarf im Grunde. Wo lässt man die Chancen, die sich jetzt neu ergeben haben, so bitter wie das ist?
Ja.
Und wo sagt man, nee, das geht nicht, das müssen wir anders machen?
Ja, für das Gewässer gilt ja grundsätzlich, nur ein Gewässer, das wirklich Hochwasser erlebt, lebt. Ein nicht erlebbares Hochwasser ist für ein Gewässer eine tote Situation. Hat natürlich auch zur Folge, dass in dem Gewässer selbst eine ganze Menge sich verändert. Die Verlagerung von Kies beispielsweise bedeutet die zukünftige Laichfläche für Forellen. Aber gleichzeitig werden viele Tiere zu Tode gekommen sein.
Also wenn man sich jetzt hier diese vielen Flächen angucken, die jetzt völlig blank sind von Vegetation, ist das was, wo Sie als Naturschützer sagen, lassen wir es doch so weit möglich einfach aufwachsen, oder denken Sie, man sollte da auch Gestalten noch mal eingreifen?
Wenn Sie in die Ecke gucken und sehen, da liegt ein Baumstamm und dieser Baumstamm ist wahrscheinlich eine Weide und diese Weide schlägt aus, es gibt einen neuen Baum. Mhm. Das heißt, wir werden in einem Jahr sehen, dass hier sehr viel Material sich neu angesiedelt hat.
Also aus Naturschutzsicht wäre das durchaus auch womöglich eine Chance, diese rabiaten Veränderungen ja auch einfach den Platz und Raum zu lassen, auch nur, soweit das geht.
Nur wir leben halt nicht in einer Naturlandschaft, wir leben in einer Kulturlandschaft und damit haben Menschen Anrecht, sich erworben über Besitzverhältnisse, dass sie hier also ihre Grundstücke wiederhaben wollen.
Das birgt also Konfliktstoff für die nächsten Jahre. Wie viel Natur darf sein, wie viel kann sein? Die Wasserqualität der Aa ist mittlerweile besser geworden. Das meiste Heizöl haben die Fluten der ersten Zeit mit sich gerissen. Dennoch, das Land hat ein Messprogramm aufgesetzt und untersucht bis in den Rhein das Wasser nach Schadstoffen. Keine einfache Sache. Die Fluten haben schließlich vom Pestizidlager im Weingut über die Tankstelle bis zum Farbengeschäft alles Mögliche getroffen und mit sich gerissen. Schwer betroffen sind auch die Abwasseranlagen. Über viele Kilometer sind Kanäle zerstört oder undicht. Das technische Hilfswerk pumpt immer noch Abwasser in die Aa, wohin auch sonst, denn von den 4 Kläranlagen sind 2 völlig zerstört. Die eine in Dümpelfeld läuft inzwischen provisorisch wieder. Sie reinigt das Abwasser von 20.000 Menschen. Und das ist gut so, denn ungereinigte Abwässer sind hochproblematisch, erzählt mir Jürgen Adriani, der Werkleiter. Und der Wiederaufbau der Reinigungsanlagen ist eine Mammutaufgabe.
Das ist schon ein Projekt, was über Jahre dann gehen wird. Auch hier, weil wir hier auch die ganze Technik natürlich erneuern müssen, die Elektrotechnik etc. Aber das ist Step 2, zweiter Schritt. Im ersten Schritt wollen wir eben gucken, damit die Klärung des Abwassers hier hinkriegen, dass die Anlage läuft und dass das Abwasser nicht ungeklärt in die Aa läuft. Das ist, wie gesagt, jeder Tag, den wir schneller sind, ist ein guter Tag für alle Menschen hier und auch für die Natur natürlich. Und im Übrigen nicht nur für die Menschen in der Verbandsgemeinde, sondern natürlich auch für die abwärts liegenden, anliegenden Gemeinden.
Ich meine, Sie kennen ja die Zusammensetzung Ihrer Abwässer, die hier reinkommen. Da wissen Sie ja in etwa, was da so drin ist. Da sind die Fäkalien, da sind aber auch diverse Chemikalien, Problemstoffe und sowas. Was hat denn das für Auswirkungen, wenn das ungeklärt in den Fluss reingeht?
Das hat natürlich Auswirkungen auf die Biologie, auf die Natur, auf den Wasserhaushalt dieser Gewässer. Und das muss natürlich so schnell als möglich in irgendeiner Form vermieden werden. Das ist das obere Ziel, natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr. Man will natürlich auch etwa Seuchengefahren und sonstige Dinge, die daraus erwachsen können, die wollen wir natürlich vermeiden.
Was sind so die Hauptproblemstoffe, die bei Ihnen im Abwasser drin sind, wenn es reinkommt noch?
Sag mal, wir haben in der Regel ist es häusliches Abwasser. Wir haben aber insofern das Glück, wir sind in einer relativ ländlich strukturierten Region und hier haben wir keine großen Industriebetriebe. Die großen Industriebetriebe, die haben wir nicht. Deswegen ist dieses Abwasser und auch der Klärschlamm, den wir dann kriegen, von der Beprobung so, dass wir den sogar in die Landwirtschaft trotz der neuen Werte in der Klärschlammverordnung, trotz der wesentlich höheren Werte, können wir diese Klärschlämme weiterhin in die Landwirtschaft ausbringen.
Soweit zur Lage in der Katastrophenregion in der Nordeifel. Mein Kollege Dominik Bartoschek kommentiert die großen Herausforderungen des Wiederaufbaus.
Da ist so viel Leid, Zerstörung und Schmerz an der Aa, dass man einfach helfen will. Nein, helfen muss beim Wiederaufbau. Damit die Menschen, die alles verloren haben, möglichst bald wieder ein normales Leben führen können. Das ist jede Anstrengung, jeden Euro, jede Sondersendung und jeden Spendenaufruf wert. Trotzdem, ein Gedanke in meinem Hinterkopf lässt sich dabei nicht so einfach ausschalten. Besteht da vielleicht die Gefahr, dass der Wiederaufbau einfach nur dafür sorgt, dass alles wieder genauso wird wie vor der Katastrophe? So verständlich dieser Wunsch auch wäre, so problematisch ist er. Denn die Regenmassen fielen ja nicht aus heiterem Himmel. Sie fielen, das haben Wissenschaftler in einer Studie belegt, als Folge des Klimawandels. Heißt, was im Juli passiert ist, kann, nein, wird wieder passieren, ob an der Aa oder an anderen Orten. Es sei denn, genauso viel Kraft, Energie und Geld wie in den Wiederaufbau fließt in die Vorsorge vor künftigen Katastrophen. Doch da hapert es momentan gewaltig. Kein Benefiztag gegen den Klimawandel. Kein Wahlprogramm, mit dem die deutschen Klimaschutzziele erreicht werden könnten, wie gerade eine Studie berechnet hat. Kein Milliarden-Euro-Sofortprogramm, um Flüssen und Bächen mehr Raum zu geben. Und keine ernsthaften Bemühungen in den Kommunen, Flächen zu entsiegeln, statt immer mehr Boden unter dem Beton von Gewerbegebieten und Siedlungen verschwinden zu lassen. Die Katastrophe an der A zu bewältigen bedeutet natürlich, den Menschen zu helfen. Aber sie bedeutet eben auch mehr Hochwasserschutz, mehr Klimaschutz, mehr Raum für das Wasser, auch wenn das im Einzelfall bedeuten kann, Häuser aufzugeben, statt sie wieder aufzubauen. Das tut weh und das ist teuer, aber es ist trotzdem jede Anstrengung wert, jeden Euro, jede Sondersendung und jeden Spendenaufruf, weil nur das dafür sorgen kann, dass Leid, Schmerz und Zerstörung wie an der A nicht zu unseren ständigen Begleitern werden.
Sie hören global das Umweltmagazin. Nicht nur zu viele Niederschläge machen Probleme, auch die klimawandelbedingte Hitze hat mörderische Auswirkungen. Die Krankenkasse BKK hat sich mal hingesetzt und gerechnet und jetzt Zahlen zur Hitze und Klimawandel veröffentlicht. Sie sind erschreckend, Werner Eckert berichtet.
In den Hitzesommern wie 2015, 18 und 19 sind deutlich mehr Menschen mit Hitzeschäden und Dehydrierung in die Krankenhäuser eingewiesen worden. Über das vergangene Jahrzehnt hin hat die Zahl ziemlich deutlich zugenommen. Dehydrierung, also schlicht eine Form der Austrocknung, betrifft vor allem Kinder und ältere Menschen. Hier ist die Zahl nach Angaben der BKK von 600 auf fast 800 Menschen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Prozentual noch deutlicher ist der Anstieg bei den direkten Hitzeschäden, also Hitzekollaps oder Hitzeschlag. 50% mehr im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts. Die Zahl der Krankentage dadurch hat sich sogar vervierfacht. Hier sind vor allem Freilandarbeiter wie etwa Spargelstecher betroffen, aber auch sporttreibende Jugendliche und Pflegekräfte. Die BKK rechnet die Daten ihrer 10 Millionen Versicherten auf die Gesamtbevölkerung hoch. Und da ergeben sich weitere Zusammenhänge. Etwa, dass die Zahl der Borreliosefälle um rund ein Drittel gestiegen ist und die der Heuschnupfenfälle um 12%. In beiden Fällen profitieren die Erreger, Zecken bzw. Pollen, vom Klimawandel. So überraschend sind die Daten der Krankenkasse am Ende nicht. Modellrechnungen von internationalen Forschern im Fachblatt Lancet hatten schon gezeigt, dass die Zahl der Hitzetoten in Deutschland im weltweiten Vergleich weit vorn liegt. Grund: immer mehr Hitzetage pro Jahr und immer mehr Menschen über 65 Jahre. Die Forschenden hier ermittelten für 2018 in Deutschland rund 20.000 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze. In den weniger heißen Sommern der Vorjahre waren es im Schnitt nur etwa 12.000 Menschen, die nach dieser Definition als Hitzetote eingestuft worden waren. Im Auftrag der Krankenkasse AOK hat das Mercator-Forschungsinstitut MCC ebenfalls Ähnliches errechnet. Diese Studie wagt aber auch einen Blick in die Zukunft und demnach könnte die Zahl der hitzebedingten Hospitalisierungen, also Krankenhauseinweisungen, bis 2100 um das Sechsfache ansteigen, wenn keine weiteren Maßnahmen getroffen werden, um die Erderhitzung zu stoppen.
Dass die Politik alles in allem noch viel zu wenig im Kampf gegen den Klimawandel tut, damit wollen sich einige Menschen nicht länger abfinden und greifen zum Teil zu drastischen Maßnahmen, um Lösungen voranzubringen. In Berlin hungern zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Sendung produziere, 5 Menschen schon über 2 Wochen lang. Sie verlangen öffentliche Gespräche mit den Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen. Raphael Knopp war vor Ort.
17 Tage lang haben sie nichts gegessen, 9 Kilogramm im Schnitt hat jeder der 5 abgenommen. Die Gesichter der Anfang bis Mitte 20-jährigen Klimaaktivisten sind eingefallen, mittlerweile fällt jeder Gang schwer, sagen sie. Die Lage bei den Hungerstreikenden im Camp vor dem Kanzleramt ist ernst. Erst am Dienstagnachmittag ist der Hamburger Jakob, 27 Jahre alt, zusammengebrochen, als er sich in der Sonne aufwärmen wollte, berichtet er. Die behandelnde Ärztin in der Charité Berlin wollte ihn noch überzeugen, sofort mit dem Hungerstreik aufzuhören, doch aus dem Krankenhaus ging er direkt wieder ins Camp. Dabei haben sich Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock bei den Aktivisten bereits gemeldet, einen Gesprächstermin nach der Wahl und unter Ausschluss der Öffentlichkeit angeboten. Die Forderungen wurden aber ignoriert, heißt es aus dem Camp. Die Gruppe will ein gemeinsames Treffen noch vor der Wahl und unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Begründung, keines der Wahlprogramme sei ausreichend, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Daher haben sie jetzt ein Ultimatum gestellt, am 23. September um 19 Uhr ein Treffen mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin angeboten. Sobald es eine Zusage gäbe, werde der Streik sofort beendet, heißt es. Bis dahin wollen die 5 Klimaaktivisten, die nicht zur Fridays for Future-Bewegung gehören, weiter streiken, auch wenn sie es am Ende mit ihrem Leben bezahlen.
Dass der Klimawandel überhaupt bei uns so ein Thema ist, das verdanken wir vielen umweltengagierten Menschen, die teils schon seit Jahrzehnten fordern, aus den fossilen Energien auszusteigen. Auch die Umweltorganisation Greenpeace gehört dazu. Sie betreibt mit Greenpeace Energy immerhin inzwischen sogar ein eigenes Energieversorgungsunternehmen. Gestartet freilich ist die Organisation mit einer ganz anderen Zielrichtung. 50 Jahre ist sie alt. Und inzwischen durchaus gesellschaftsfähig.
Bei runden Geburtstagen gratulieren manchmal Menschen, von denen man es nicht erwartet hat.
Greenpeace konnte in den letzten 50 Jahren Erhebliches bewegen. Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern gratuliere ich herzlich zu 50 Jahren Greenpeace und Sie werden auch weiter gebraucht. Herzlichen Dank.
Sagte Bundeskanzlerin Merkel Ende August beim Festakt von Greenpeace in Stralsund. Die Kanzlerin lobt eine Umweltschutzorganisation, die ihr in Sachen Klima- und Umweltschutz immer wieder Druck gemacht hat. Vor 40 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen für Greenpeace. Beispielsweise als im Oktober 1980 eine bunte Truppe Hippies und Umweltschützer verhinderte, dass giftige Dünnsäure in der Nordsee landete. Waghalsige Aktionen, eindringliche Bilder, mit denen man Schlagzeilen macht. Das sind auch heute noch die Markenzeichen der Umweltschutzorganisation, sagt Umwelthistoriker Frank Ükötter.
Dieses Konzept, Sichtbarkeit herzustellen, Betroffenheit herzustellen, auch Kampagnen zu inszenieren, bei denen man tatsächlich mitfiebern kann, das funktioniert nur deshalb, weil es andere Verbände gibt, auch Parteien gibt, die das aufgreifen und weiterarbeiten.
Einfluss kann Greenpeace heute etwa dadurch ausüben, dass Expertinnen und Experten der Organisation in Gesetzgebungsverfahren angehört werden. Auch bei der sogenannten Kohlekommission saß Greenpeace mit am Tisch. Bettina Hoffmann, Sprecherin für Umweltpolitik der Fraktion Die Grünen im Bundestag.
Ich persönlich schätze den Austausch mit den Umweltverbänden sehr, weil sie sich ja ganz ohne persönlichen Eigennutzen engagieren, im Gegensatz zu vielen anderen Interessenverbänden, Wirtschaftsverbänden und anderen. Und natürlich machen die auch Druck und das ist ja auch richtig so.
Druck ausüben sieht bei Greenpeace heute anders aus als noch vor 40 Jahren. 7 Politikexperten und Expertinnen halten im Berliner Büro den Kontakt zur Bundesregierung und dem Parlament. Die Organisation veröffentlicht wissenschaftliche Studien und versucht so Einfluss auf die Politik zu nehmen. Dabei spielt das Thema Klimaschutz eine immer bedeutendere Rolle, sagt Christina Deckwirth vom Verein Lobby Control.
Das Thema Klimaschutz ist ja eins der wichtigsten Themen gerade für die Menschen. Auch im Wahlkampf ist das ein Riesenthema. Und da werden auch in Umfragen Umweltverbände als sehr glaubwürdige Akteure benannt. Und das ist natürlich ein Riesenkapital, was die haben. Und dieses Kapital der Glaubwürdigkeit, das haben natürlich die Autokonzerne viel weniger.
Dieses Kapital versucht Greenpeace einzusetzen, um die öffentliche Meinung und damit auch die Politik zu beeinflussen. Das Kapital nutzt Greenpeace aber auch, um Spendengelder einzuwerben. Laut eigenen Angaben hat die Umweltschutzorganisation allein in Deutschland mehr als 600.000 Förderinnen und Förderer. Um in Zukunft relevant zu bleiben, braucht es neben Geld aber vor allem gute Netzwerkarbeit.
Greenpeace ist vor allem deshalb erfolgreich, weil sie nicht die einzigen sind, weil es da eben auch andere Umweltverbände gibt, die mehr auf Lösungen setzen, mehr auch auf ehrenamtliche Aktive setzen. Aber sie brauchen eben tatsächlich die große Mehrheit. Das ist immer das, was Greenpeace geschafft hat, Menschen anzusprechen, die nicht sozusagen von Haus aus umweltbewegt sind und diese Leute mitzureißen.
Mit Fridays for Future wächst gerade eine neue Generation an Umweltschützerinnen und Umweltschützern heran. Eine Bewegung, die ihre Anhänger vor allem über soziale Medien mobilisiert, sie auf die Straßen bringt und Druck auf die Politik erzeugt. Für Greenpeace wird es wichtig sein, den Anschluss nicht zu verlieren und auch hier Netzwerke zu knüpfen, um die Bedeutung zu behalten, die die Umweltschutzorganisation heute in der Politik hat.
Das war's für heute bei Global, dem Umweltmagazin. Am Mikrofon war Axel Weiß. Und nächste Woche gibt's dann wieder eine neue Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, tschüss, bleiben Sie nachhaltig.